Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Dazu begrüßt sie heute Silke Hane. Möbel, Baumaterial, Garten, Spielzeug, alles rund um Haus und Hof hat sich in den letzten Monaten ziemlich gut verkauft. Klamotten eher nicht. Der innerstädtische Einzelhandel leidet unter Corona. Wir fragen in dieser Sendung, ob mehr Digitalisierung eine Lösung ist. Auch der US-Wirtschaft geht's schlecht. Das Bruttoinlandsprodukt ging im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um mehr als 31% zurück. 3 Billionen Dollar Staatshilfe hatte der US-Kongress im Frühjahr der leidenden Wirtschaft zugebilligt. Viel Geld. Nur das Problem ist, die Hilfen laufen aus. Die Politik ringt um ein neues Rettungsprogramm. Heute wollen die Republikaner Hilfen in Höhe von 500 Milliarden Dollar durch den Senat bringen. Den Demokraten reicht das aber nicht. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Pelosi berät daher mit dem Finanzminister Mnuchin über ein weitergehendes Paket. Das muss bis heute kommen. Ansonsten, so Pelosi, wird das vor der Wahl nichts. Es ist also eine Art Schicksalstag in den USA. Damit fangen wir an. Frage an unseren Börsenreporter Samir Ibrahim. Wie blicken die Finanzmärkte auf diese Entwicklung in den Vereinigten Staaten?
Na, mit beständiger Sorge, das darf man mal so sagen, begleitet uns ja hier auch schon eine ganze Weile dieses Hickhack zwischen Demokraten und Republikanern. Der DAX jetzt aktuell bei 12.803 Punkten, das ist ein Minus von 0,4%. Dabei ist natürlich auch die Sorge um die ständig steigenden Fallzahlen in Sachen Corona. Die ersten Länder, die gehen in Europa teilweise in den Lockdown, Ausgangssperren werden verhängt. Das Schlimmste kommt wohl noch, sagt man hier, und da ist die Nervosität natürlich hoch. Das ist ein Lied, das man in den USA inzwischen aber sehr laut singen kann. Das Land steckt ja definitiv in der Corona-Krise. Nun also auch noch der Wahlkampf. Beide Seiten, Republikaner und Demokraten, bleiben auch hart. Deshalb habe ich Christian Appelt eingeladen, ist USA-Experte der Landesbank Kiel. Aber herzlich willkommen. Die Ansage von Nancy Pelosi, die war ja sehr klar. Sonst wird es nichts vor der US-Wahl, sagt sie. Ist es denn schlimm?
So schlimm ist es wahrscheinlich gar nicht. Also wir haben der Stand, ob sie sich einigen werden oder nicht, ändert sich quasi stündlich. Wir würden eher davon ausgehen, dass es jetzt kurz vor den Wahlen einfach nicht mehr passiert. Die US-Wirtschaft braucht schon weitere Impulse, auch von staatlicher Seite. Also von daher, das Fiskalpaket an sich, in welcher Größe auch noch immer, ist sinnvoll. Aber ob das jetzt eine Woche oder drei Wochen früher oder später beschlossen wird, ist wahrscheinlich nicht das Entscheidende, sondern wir gehen eher davon aus, dass das dann, wenn der Wahlkampf beendet ist und der Rauch nach den Wahlen sich ein bisschen beruhigt hat, dass dann ein Kompromiss gefunden werden kann.
Hoffen wir mal, dass sich der Rauch tatsächlich schnell legt nach den Wahlen. Jetzt hören wir in den letzten Wochen Erstaunliches aus den USA. Wir wissen, die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch. Teile der Wirtschaft liegen nach wie vor am Boden. Es gibt Ausgangsbeschränkungen auch in den USA, in verschiedenen Bundesstaaten. Trotzdem gibt es in der Zwischenzeit immer wieder Konjunkturdaten, die darauf hindeuten. Und so wird das ja auch gerne analysiert, dass die Wirtschaft in den USA trotz Krise erstaunlich robust ist. Wie geht das?
Ja, ich meine, gelitten hat die US-Wirtschaft natürlich trotzdem heftig. Aber im Vergleich zu den vielen europäischen Ländern, muss man sagen, schlagen sich die USA einfach besser. Die haben natürlich auch staatlich mehr gemacht. Deshalb haben die auch ein gigantisches Haushaltsdefizit, viel größer als in der Eurozone. Also von daher haben sie auch mehr gemacht. Auf der anderen Seite, das Geld, was zum Beispiel an private Haushalte gegeben wurde, ist jetzt auch schon ausgegeben. Da wird es allmählich dünner. Und wenn da jetzt keine neuen Impulse kommen, dann dürften wir wahrscheinlich auch im Herbst, dann wird es doch schwieriger werden in den USA. Aber bislang muss man sagen, die Amerikaner haben Geld bekommen, die geben es auch aus. Die Einzelhandelsumsätze sehr kräftig. Und von daher sieht es aktuell gar nicht so schlimm aus, gemessen an der Situation natürlich. Aber das muss nicht so bleiben.
Ja, es drohen ja auch neue Lockdowns. Können sich die USA das denn überhaupt leisten?
Ja, das gilt natürlich für viele Länder so, dass das Probleme gibt, wenn da wieder neuerliche Einschränkungen sind. Das nicht zuletzt will deshalb Donald Trump dann das möglichst verhindern, dass neue Einschränkungen sind. Aber gewisse Maßnahmen werden wahrscheinlich auch wieder kommen. Die Infektionszahlen gehen auch in den USA wieder rauf. Und das wird dann wieder Wirtschaft belasten und entsprechend teuer werden. Ja, auch da sind gewissermaßen Rückschläge fast zu befürchten.
Sie haben Donald Trump gerade angesprochen, er hat sich ja sehr dagegen gewehrt, dass da überhaupt irgendwas runtergefahren wird. Jetzt gibt es ein Land auf dieser Welt, das ist einen völlig anderen Weg gegangen, nämlich China wurde gestern mehr oder weniger dafür gefeiert, dass dort die Konjunkturdaten deutlich nach oben zeigen. Das Schlimmste sei dahinter sich, glaubt man diesen Konjunkturdaten. Das Land ist ja radikal auch gegen den Virus vorgegangen, hat ganze Millionenstädte einfach mal abgeriegelt. Drohen die USA gegenüber China, diesem ewigen Wettkampf, den die momentan haben, ins Hintertreffen zu geraten?
Naja, Hintertreffen ist vielleicht noch das falsche Wort. Es ist ja so, dass die Amerikaner eigentlich in der Poolposition sind. Allerdings holen die Chinesen jetzt doch schneller auf, als es vor Corona der Fall war. Also sie haben ja eh schon aufgeholt, aber jetzt kommt da nochmal der Turbo rein. Und gut, das ist natürlich letztendlich auch die Erklärung, warum die Amerikaner mit ihrem Protektionismus, mit ihren Handelsrestriktionen, anderen Restriktionen versuchen, diese Aufholjagd zu begrenzen oder zu verlangsamen. Aber ob das gelingen wird, da kann man doch ein gewisses Fragezeichen machen. Also von daher, die Chinesen holen gegenüber den USA wirtschaftlich doch jetzt schneller auf.
Sagt Christian Appelt von der Landesbank Helaba. Herzlichen Dank.
Soweit die Einschätzung zur Entwicklung in den USA. Danke an Herrn Appelt, auch von mir, Sami Ibrahim. Wenn wir uns jetzt die Aktienwerte im Einzelnen angucken, dann fällt auf IBM. Als Gewinner der Pandemie galten ja die IT-Firmen. Aber IBM verzeichnet jetzt sinkende Umsätze.
Ja, kommt auch nicht so gut an. Die Aktie gibt hier 3,5% im Frankfurter Handel ab, obwohl der Gewinn gestiegen ist in dieser Zeit. Da wollen Anleger aber bei solchen Firmen, die man ja als Krisengewinner bezeichnet, immer weiter steigende Umsätze. Ist natürlich nicht so einfach. Auch die Unternehmen halten sich mit Investitionen gerade zurück.
TeamViewer mit der PC-Fernwartung galten auch als Überraschungserfolg. Geschäftszahlen gab es heute keine. Die Aktie rutscht ziemlich ab. Warum?
Ja, TeamViewer ist, wenn man so sagen darf, Opfer des eigenen Erfolges. TeamViewer ist vor Jahren vom Investor Permira gekauft worden. Er macht dieses Investment nun, da die Aktie so gestiegen ist, zu barem Geld. 10% der Anteile wurden an institutionelle Investoren verkauft. Sein lohnendes Geschäft für diesen Risikokapitalgeber hat damals knapp 900 Millionen Euro bezahlt vor 6 Jahren. Inzwischen hat er 4,8 Milliarden damit verdient. Die Aktie aber leidet heute, verliert 7% an Wert.
Wir bleiben bei den Corona-Gewinnern. Sartorius rüstet unter anderem Labore aus. Kein Wunder, dass die ihren Ausblick angehoben haben. Wie kommt das an?
Ja, das ist mal eine schöne positive Meldung, wird auch gerne aufgegriffen. Hier steigt die Aktie um mehr als 3%. Das ist halt tatsächlich so, dass in der aktuellen Situation den Laboren auch eine besondere Rolle zukommt. Gleiche Situation wie bei den Tests. Diese Firmen werden ja auch momentan gesucht in der Forschung beim Testen. Da ist halt gerade der Fokus und da sind Anleger auch bereit, Geld auszugeben.
Schauen wir noch auf Euro, deutsche Staatsanleihen und Gold.
Der Euro jetzt über 1,18 Dollar, die Rentenumlaufrendite bei minus 0,63% und der Goldpreis bei 1.904 Dollar je Feinunze in London.
Samir Ibrahim mit den Informationen von der Börse. Danke nach Frankfurt. Und eben dort werden ab morgen die Aktien des Ladesäulenherstellers Compleo gehandelt. 44 Millionen Euro will das Dortmunder Unternehmen einsammeln, denn es ist auf Expansionskurs. Das haben viele Compleo bei der Gründung noch nicht unbedingt zugetraut, wie Kai Bandermann herausgefunden hat.
Christoph Schwarz zieht kurz 2 Schrauben an. Dann prüft er, ob der Stecker in der Schalterreihe auch fest sitzt. Passt. Er montiert das Innenleben einer Ladesäule für Elektroautos, das der Autofahrer später nicht mehr zu sehen bekommt. Der 38-Jährige kam vor einem halben Jahr als Leiharbeiter zu Compleo. Jetzt gehört er zur Stammbelegschaft und ist regelrecht stolz auf das, was er tut.
Ja, es ist einfach zukunftsweisend. Ne? Es wird keinen Weg dran vorbeiführen, dass es immer mehr in Richtung Elektromobilität geht. Der Markt wird einfach immer größer und es ist natürlich schön, ein Teil davon zu sein.
Die Firma war ursprünglich ein Handwerksbetrieb, der sich auf größere Schaltschränke im Außenbereich spezialisiert hat. Als Ingenieur Shekralla Kaschuch vor 11 Jahren die erste Ladesäule entwickelte, erntete er, zumindest außerhalb des Unternehmens, viel Kopfschütteln und ein mitleidiges Lächeln.
Da waren nur Fragezeichen im Raum. Ja? Was macht das für einen Sinn? Wo gibt es überhaupt Autos? Sie sind viel zu teuer, Reichweite und so weiter.
Diese Zeiten sind vorbei. Heute wird im Zweischichtbetrieb gearbeitet. Rund 30 Ladesäulen mit 2 oder mehr Anschlüssen verlassen pro Tag das Werk. Auch die Montage vor Ort übernimmt die Firma. Die Auftragsbücher sind voll.
Der Markt explodiert fast die nächsten Jahre. Also letztes Jahr hatten wir eine gute Entwicklung und dieses Jahr werden wir dann unseren Umsatz verdoppeln im Vergleich zum letzten Jahr. Also das nimmt richtig Fahrt an. 2013, da waren wir 17 Mitarbeiter. Heute sind wir fast 200 Mitarbeiter hier. Und vom letzten Jahr auf dieses Jahr haben wir uns auch fast verdoppelt auf der Mitarbeiterseite.
Seine Abnehmer sind städtische Versorger oder örtliche Anbieter, die öffentlich zugängliche Ladesäulen aufstellen. Supermärkte oder Möbelhäuser zum Beispiel bieten den Strom ihren Kunden kostenlos als Zusatzservice an. Andere lassen sich die Energie bezahlen. Üblich sind 39 bis 49 Cent pro Kilowattstunde, je nachdem, ob langsam oder schnell geladen wird. Der Branchendienst Going Electric zählt aktuell 21.000 Ladestationen in Deutschland, die zusammen mehr als 61.000 Ladepunkte haben. Firmenvorstand Shekrala Kaschuch vertraut für den weiteren Aufbau der Infrastruktur auf das nationale Entwicklungsprogramm Elektromobilität der Bundesregierung, auch wenn die anfänglichen Zahlen zu optimistisch waren.
Man hat ja am Anfang gesagt, man will bis 2020 eine Million Elektroautos auf die Straße haben. Das hat leider nicht geklappt. Jetzt sagen wir, wir wollen in 2030 10 Millionen Elektroautos auf der Straße haben. Es wird auch zurzeit auch massiv in die Infrastruktur auch investiert, beziehungsweise es gibt eine große Menge von Fördermaßnahmen für die Infrastruktur und das ist gut.
Vor allem gut für ein Unternehmen wie Compleo, das jetzt sogar an die Börse geht. Mehr als 40 Millionen Euro können dadurch in die Firmenkasse kommen. Das Geld werde in die Forschung und Entwicklung gesteckt, versichert das Unternehmen, um die Ladesäulen noch besser zu machen. Vor allem aber will Compleo noch weiter wachsen und eine neue, größere Produktionsstätte bauen. Der Standort steht für den aus dem Libanon stammenden Ingenieur schon fest.
Dortmund unterstützt unser Image. Dortmund ist überall bekannt in Europa aufgrund des Fußballs. Und unser Ziel ist, in Dortmund zu bleiben.
Der Ladesäulenhersteller Compleo geht morgen an die Börse. Kai Bandermann stellte uns die Firma vor. Touristen und Geschäftsreisende bleiben weg. Der unbeschwerte Shoppingbummel in Zeiten steigender Corona-Infektionszahlen ist für viele verzichtbar geworden. Deutschen Innenstädten stehen schwere Zeiten bevor, befürchten nicht nur Lokalpolitiker. Das Bundeswirtschaftsministerium will heute mit Handel, Kultur und Kommunen darüber beraten, wie die Zentren attraktiv bleiben können. Dem Wirtschaftsministerium schwebt eine stärkere Digitalisierung des Handels vor, um kleine und mittelständische Unternehmen zukunftsfähig und damit eben als Mieter in den Innenstädten zu halten. Fragt sich, ob das, was den stationären Einzelhandel potenziell bedroht, Teil der Lösung sein kann und wenn ja, unter welchen Umständen. Fragen, denen Mischa Erhardt nachgegangen ist.
Kaufhaussterben und ein deutlicher Rückgang der Umsätze aufgrund der Pandemie sind zwei der großen Probleme, mit denen ein Teil des Einzelhandels in deutschen Innenstädten irgendwie umgehen muss. Und die Konkurrenz durch Online-Händler wie Amazon tut ihr Übriges. Die sinnbildlich ins Internet verlängerte Ladentheke soll nun die Lösung für den innerstädtischen Einzelhandel bringen.
Hier brauchen wir nicht nur Investitionskostenförderung, sondern vor allen Dingen eine Beratungsunterstützung, sogenannte Digital Coaches, die den Einzelhändler konkret in seiner Stadt an die Hand nehmen, um eben diese digitale Handelswelt auch für den Mittelstand zu erschließen,
sagt Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes HDE. Allerdings bezweifeln manche Beobachter der Branche, ob Webshops und die Förderung digitaler Verkaufswege die zugrunde liegenden Probleme vieler Einzelhändler wirklich lösen können. Zwar geht der Handelsverband HDE davon aus, dass infolge der Krise rund 50.000 Handelsbetrieben die Luft ausgehen könnte. Allerdings hatte eine Studie des Kölner Instituts für Handelsforschung bereits im März und unabhängig von Corona die Pleite von rund 64.000 Einzelhändlern bis 2030 prognostiziert. Gerrit Heinemann, Handelsexperte an der Hochschule Niederrhein.
Wir sprechen von Strukturveränderungen, die es schon gab. Durch Corona stellen sich die Prognosen, die für die nächsten 10 Jahre gemacht wurden, die stellen sich wahrscheinlich schon dadurch dieses Jahr ein. Also haben wir es quasi mit einer Beschleunigung der Strukturveränderung zu tun, die es ohnehin schon vor Corona gab.
Und das, so Heinemann, könne man sogar als Chance sehen, weil dadurch ein ohnehin notwendiger Wandel beschleunigt werden könnte.
Man muss sagen, dass die betroffenen Händler, die dieser Strukturschwäche unterliegen, auch häufig agieren wie im Mittelalter, keine Systeme nutzen. Es gibt Erhebungen der Industrie- und Handelskammer Bonn, wonach 76% der lokalen Händler nicht mal ein Warenwirtschaftssystem nutzen. Also insofern auch nicht die Voraussetzungen im Mindesten erfüllen, die notwendig sind, um heute vielleicht auch mit Digitalisierung oder Onlinehandel zu starten. Und wer da zu spät dran ist, den bestraft das Leben.
Denn es gäbe eben auch andere Beispiele, wo der Schritt in die neue und zunehmend digital vernetzte Welt gelungen sei. Zalando als deutsches und international tätiges Modeversandunternehmen zum Beispiel. Aber auch die in vielen Innenstädten präsenten Unternehmen wie Deichmann, Douglas, Thalia oder Bräuninger. Denen sei der Spagat zwischen stationärem Einzelhandel und Internetverkauf gelungen.
Die haben genau auf dem Schirm, was passiert und die wird es in 10 Jahren genauso in den Innenstädten geben. Es wird noch ein paar geben, das sind die Agilen. Die Kreativen, die noch Unternehmertum und Biss in sich haben, die werden in 10 Jahren noch überlegen, aber die Hälfte wahrscheinlich nicht mehr.
So die Prognose von Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein im Bericht von Mischa Erhardt. Der Einzelhandel soll digitaler werden. Einkaufen im Netz ist in der Corona-Pandemie also wesentlich beliebter geworden. Ob das auch für Behördengänge im Netz gilt, darüber gibt der sogenannte E-Government-Bericht Auskunft, der heute veröffentlicht wurde. Christopher Jänert.
Die Menschen in Deutschland nutzen offenbar zunehmend digitale Angebote der Verwaltung. Das ist das Ergebnis einer Studie des Digitalverbands Initiative D21 und der Technischen Universität München. 54% der Deutschen nutzen demnach sogenannte E-Government-Angebote. Im vergangenen Jahr waren es weniger als 50%. Verglichen mit den Nachbarländern Österreich und Schweiz ist das aber immer noch wenig, denn vielen ist es offenbar gar nicht bekannt, was man überhaupt online erledigen kann. Nur rund 2/3 wissen, dass die Steuererklärung auch online geht und weniger als die Hälfte der Menschen macht das auch so. Außerdem weniger als 1/4 weiß, dass es einen Online-Antrag für das Kindergeld gibt und nur jeder 10. nutzt das Angebot. Aber die Zahlen steigen immerhin langsam an. Mit Corona hat das aber offenbar weniger zu tun, sagen die Macher der Studie. Die Menschen hätten die Verwaltung eher gemieden, als auf die digitalen Angebote umzusteigen. Die Initiative D21 bringt ihren E-Government-Monitor jedes Jahr heraus. Schirmherr ist der Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik.
Christopher Jänert berichtete. Schweden schließt die chinesischen Anbieter Huawei und ZTE vom Aufbau des 5G-Netzes aus. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Jessica Sturmberg.
Netzbetreiber, die sich in Schweden um 5G-Frequenzen bemühen, dürfen keine Ausrüstung der chinesischen IT-Konzerne Huawei und ZTE verwenden, teilte die schwedische Post- und Telekommunikationsbehörde PTS heute mit. Potenzielle Betreiber hätten zudem 4 Jahre Zeit, bestehende Anlagen der beiden Unternehmen auszumustern. Insbesondere Huawei hat in Europa viele Provider mit Infrastruktur für das bestehende 4G-Netz beliefert. In Schweden sollen im nächsten Monat die 5G-Frequenzen versteigert werden. Die Behörde erklärte, mit dem Schritt folge sie der Einschätzung des schwedischen Militärs und Sicherheitsbehörden. Druck auf europäische Länder, Huawei auszuschließen, kommt auch von der US-Regierung. Von dem Verbot profitieren dürften vor allem der heimische Telekom-Ausrüster Ericsson, der finnische Anbieter Nokia und auch das südkoreanische Unternehmen Samsung. Eine heute veröffentlichte gemeinsame Studie kommt zu dem Schluss, dass die Europäische Zentralbank auch ohne die Anleihen klimaschädlicher Unternehmen ausreichend Unternehmenstitel finden würde für ihr Anleihekaufprogramm. Dieses nutzt die EZB für ihre expansive Geldpolitik. Die Studie wurde erstellt von der britischen Organisation New Economics Foundation, der Umweltschutzorganisation Greenpeace, der SOAS, University of London und weiteren Instituten. Darin wird die EZB dringend aufgefordert, bei ihren Käufen stärker auf klimafreundliche Firmen zu setzen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte sich auf die Fahnen geschrieben, dass die Euro-Notenbank künftig eine aktivere Rolle im Kampf gegen den Klimawandel einnehmen soll. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt wegen der Corona-Krise vor neuen Lücken bei der Cybersicherheit. Das BSI wies in seinem heute vorgestellten Jahresbericht darauf hin, dass im Zuge der Pandemie viele Menschen im Homeoffice arbeiten. Viele Videokonferenzen würden kurzfristig eingerichtet und Unterricht wird als Homeschooling mit Laptop und Webcam abgehalten. Die Maßnahmen seien häufig spontan umgesetzt worden. IT- und Datensicherheit habe dabei oft eine untergeordnete Rolle gespielt. Nokia ist laut eigenen Angaben von der US-Raumfahrtbehörde NASA auserkoren worden, ein Mobilfunknetz auf dem Mond aufzubauen. Wie der finnische Telekommunikationskonzern mitteilte, soll damit zum ersten Mal überhaupt ein LTE-4G-Kommunikationssystem im Weltall eingerichtet werden. Dies solle dabei helfen, den Weg hin zu einer dauerhaften Präsenz von Menschen auf der Mondoberfläche zu ebnen. Ziel sei es, das Netz bis Ende 2022 auf die Beine zu stellen.
Wirtschaftsnachrichten mit Jessica Sturmberg, vielen Dank. Bis zum späten Abend haben gestern die EU-Agrarminister beraten über die Reform ihrer gemeinsamen Agrarpolitik. Ohne Ergebnis, heute geht es weiter. Laut Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner geht es um nicht weniger als einen Systemwechsel hin zu einer umweltverträglicheren Landwirtschaft. Ein Auftakt scheint, ist gemacht. Auf die Fischfangquoten in der Ostsee nämlich haben sich die Minister geeinigt und die Umweltorganisation WWF sieht das Ergebnis positiv. Wie es im Einzelnen aussieht, darüber informiert jetzt Paul Vorreiter.
Dem Hering und dem Dorsch geht es in der Ostsee weiterhin nicht gut. Dementsprechend fallen die neuen Quoten für das kommende Jahr aus. Was die deutschen Fischereibetriebe am meisten interessieren dürfte, in westlichen Gewässern dürfen erneut weniger Heringe gefangen werden, genau genommen -50%. Beim Dorsch wird die erlaubte Fangmenge in der westlichen Ostsee zwar +5% angehoben, in weiten Teilen gilt aber das Fangverbot. Die erlaubte Beifangmenge sinkt weitere 70%. Ein leichtes Plus gibt es im kommenden Jahr bei der Fangquote für die Scholle +5% und bei der Sprotte +6%. Auch beim Lachs gibt es leichte Zuwächse. Das Bundeslandwirtschaftsministerium resümiert, für deutsche Ostseefischer ergibt sich unterm Strich eine leicht niedrigere Gesamtfangmenge als in diesem Jahr. Für Freizeitfischer ändert sich kaum etwas. Die Tageshöchstfangmenge bei Dorschen liegt weiter bei 5 Fischen pro Tag und Angler, in der Schonzeit allerdings sinkt sie auf 2 Dorsche. Umweltorganisationen bewerten das Ergebnis überwiegend positiv. Der WWF findet, die Balance aus Erholung der Fischbestände und Einkommenssicherung für die Fischer sei überraschenderweise in weiten Teilen erreicht.
Paul Vorreiter über die Einigung auf Fischfangquoten in der Ostsee. Der für deutsche Fischereien wichtiger Hering darf nur noch halb so viel befischt werden. Nach dem heftigen Einbruch zum Jahresbeginn ist die chinesische Wirtschaft im dritten Quartal schon wieder fast 5% gewachsen. Allerdings bediente sich das Land in der Pandemiebekämpfung rabiater politischer Mittel. Der richtige Weg? Damit beschäftigen sich die Kommentatorinnen und Kommentatoren der Wirtschaftspresse.
Wieder mal bewahrt China die globale Ökonomie vor dem Schlimmsten, notiert die Badische Zeitung aus Freiburg. Die zweitgrößte Volkswirtschaft hat sich vom Corona-Schock, wie einst von der Finanzkrise, erstaunlich schnell erholt. Taugt China also zum Vorbild im Kampf gegen die Pandemie? Nein. Zum einen nährt die penetrante Intransparenz der Staatsführung Zweifel, ob Peking das Virus tatsächlich unter Kontrolle hat. Zum anderen dämmten es die Kader mit brutalen Lockdowns ein, den Wirtschaftskreislauf rasch wieder hochzufahren. Das ist mit den Werten einer freiheitlichen Gesellschaft unvereinbar. Das Handelsblatt hält fest, es wäre nicht das erste Mal, dass Peking global gestärkt aus einer Krise hervortritt. Ähnlich ist es bereits im Nachgang der weltweiten Finanzkrise von 2008 gelaufen. Mit gezielten Strukturmaßnahmen konnte Peking den Binnenkonsum ankurbeln. Andere Staaten, auch Deutschland, profitierten damals von der stärkeren Nachfrage aus Fernost. Ob es auch in diesem Fall dazu kommt, müssen die nächsten Monate zeigen. Das Virus könnte schneller zurück sein. Das gilt auch für ein Land wie China mit staatlicher Überwachung. Die Süddeutsche Zeitung erklärt, China wächst, das bedeutet auch mehr Nachfrage nach deutschen Autos, amerikanischen Handys und französischem Wein. Vor allem aber zeigt es, eine Überwindung der Corona-Rezession ist möglich. Das sollte all jenen Mut machen, die derzeit mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu kämpfen haben. Die Nachricht aus China hält aber auch Lehren bereit, die der Rest der Welt genau studieren sollte. Die wichtigste lautet: Virusbekämpfung ist Rezessionsbekämpfung. Die Deutsche Telekom hat zusammen mit einem britischen Start-up eine in der Stratosphäre fliegende Mobilfunkstation getestet. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint: Jetzt wird der geschäftlich sonst eher bodenständige Telekom-Vorstandschef Höttges zu Major Tim und hebt ab. Das spannende Projekt zeigt, was mit europäischer Technologie möglich sein kann und ist zweifellos ein schöner Leuchtturm, auf den die Telekom und ihre Partner stolz sein können. Funklochgeplagte Kunden werden sich trotzdem fragen, ob mit dem Geld für die fliegenden Basisstationen nicht schneller mehr ganz normale Funktürme gebaut werden könnten.
Diese Frage zum Ende unserer Wirtschaftspresseschau. Und damit ist auch schon fast das Ende der Sendung erreicht. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Darin in Deutschland heute 14.10 Uhr, hier nach den Nachrichten, dann die Corona-Lage in den Hotspots Berchtesgadener Land und Delmenhorst. Danke Ihnen fürs Zuhören bis hierher, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.